Lebensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 93 unserer Wissensreise. Ja, es weihnachtet sehr und ich hoffe, du denkst neben den Stollen und Nikoläusen auch an die Ballaststoffe. Zumindest, wenn du die letzte Folge aufmerksam gehört hast. Heute kümmern wir uns um eine Erkrankung des Darmes, bei der die Menschen zwar unheimlich leiden, der Darm aber eigentlich in Ordnung ist. Na, woran denkst du? Genau, der Reizdarm bzw. das Reizdarmsyndrom. Bevor wir starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Das Wichtigste zuerst. Wir dürfen vielen neuen Kolleginnen und Kollegen gratulieren, die ich auf ihrem Weg zur Prüfung begleiten durfte. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. An Andrea nach Würzburg, Stefanie nach Tübingen, Katja nach Bielefeld, Sabrina nach Hannover, Christine nach Hamburg, Tanja und Roswitha nach Münchenland und Mara nach Köln. Ihr habt es geschafft und wir freuen uns mit euch. Yeah, yeah, yeah. Ich danke euch für euer Vertrauen und unsere gemeinsame Zeit. Alles Gute für eure Praxis und natürlich viele nette Patienten. Solltest auch du Unterstützung für deine Prüfung suchen, melde dich bitte möglichst frühzeitig und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Du findest den Online-Terminkalender auf der Homepage, also auf www.tanjas-naturheilkunde.com. Dort findest du außerdem drei neue Webinare, für die es momentan noch Early-Bird-Preise gibt. Im Januar findet das Psyche-Webinar statt, mit einer kleinen Aktualisierung zur ICD-11. Im Februar werden wir wieder den Ernstfall in einer Prüfungssimulation üben. Mit kniffligen Fragen soll dein Kopf vor der schriftlichen Prüfung nochmal so richtig in Schwung kommen. Im März gibt es dann ganz neu das Themenhopping zur mündlichen Prüfung. Hier werden wir an zwei Intensivwochenenden nochmal auf typische Fälle, Differentialdiagnosen, Notfälle, Anamnesen und so weiter für die mündliche Prüfung üben. Die Teilnehmerzahl ist hier begrenzt auf 12, denn du sollst hier natürlich auf jeden Fall aktiv zu Wort kommen. Ja, und solltest du generell noch auf der Suche nach einer guten Schule sein, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf das danach vorbereitet, dann schau dir mal das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreisezuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der HP-Ausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon eine fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, von denen es an der Schule wirklich sehr viele gibt, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung im Bemerkungsfeld den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Der Coupon gilt natürlich auch noch für Meditrix und verschafft dir 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Mit dem Coupon Wissensreise kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Birgit, Marie, Anja, Berit, Antje, Verena, Uli, Nafisa, Shermin, Kerstin, Nancy, Corinna, Melanie, Lena, Marie-Lena und Melanie. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Wissensreisetreffen im Januar 2025 kennenzulernen. Okay, legen wir los mit unserer Kurzwiederholung zur Divertikulitis. Was versteht man unter einer Divertikulose? Divertikulose ist eine Erkrankung, bei der es zu Aussackungen im Dickdarm kommt, meist in Form unechter Divertikel, bei denen sich Mucosa und Submucosa durch die Muscularis nach außen drücken. Was ist eine Divertikulitis? Eine Divertikulitis ist die Entzündung von eben diesen Divertikeln und somit eine Komplikation der Divertikulose. Wo treten Divertikel am häufigsten auf? Besonders im Colon descendens, insbesondere im Sigmoid. Nenne drei nicht beeinflussbare Risikofaktoren der Divertikulose. Familiäre Disposition, Alter und die damit einhergehende Schwäche des Bindegewebes. Welche beeinflussbaren Risikofaktoren gibt es für die Entstehung von Divertikeln? Eine ungünstige Ernährung, vor allem viel rotes Fleisch und wenig Ballaststoffe. Übergewicht, Bewegungsmangel, Nikotin und Alkohol. Warum wird die Divertikulose oft erst bei Komplikationen wie Divertikulitis oder Perforation bemerkt? Weil die Divertikulose in der Regel asymptomatisch verläuft. Welche Symptome treten bei einer Divertikulitis auf? Akute Schmerzen im linken Unterbauch, Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber, wechselhafter Stuhlgang, Blut im Stuhl und in schweren Fällen Perforation mit Peritonitis oder Ileus. Warum bezeichnet man die Divertikulitis auch als Linksappendizitis des alten Mannes? Weil die Schmerzen ähnlich wie bei einer Appendizitis auftreten, nur eben auf der linken Bauchseite und eben oft bei älteren Menschen. Was ist der Unterschied zwischen einer Peritonitis und einem akuten Abdomen? Eine Peritonitis ist die Entzündung des Bauchfells und sie kann zu einem akuten Abdomen führen. Ein akutes Abdomen ist ein Symptomenkomplex mit bretthartem Bauch und stärksten Schmerzen, der viele Ursachen haben kann, nicht nur eine Peritonitis. Übrigens, sorry, falls die Qualität bis hierhin etwas schlecht war. Es hat angefangen, dass es einen Starkregen gab und deshalb habe ich jetzt eine kurze Podcastpause eingelegt. Jetzt ist es wieder gut und ich hoffe, wir kommen durch. Also, wir machen weiter. Warum können Patienten mit Divertikulitis Blasenentleerungsstörungen haben? Wenn die Entzündung im Bereich des Sigmoids liegt, kann sie die Harnblase reizen, was dann zu Schmerzen oder auch Problemen beim Wasserlassen führen kann. Welche diagnostischen Maßnahmen sind bei Verdacht auf Divertikulitis wichtig? Die Auskultation der Darmgeräusche, eine Palpation, also zum Beispiel könnte es einen Druckschmerz im linken Unterbauch geben. Im Labor würde man CRP, BSG und die Leukozytose untersuchen und bildgebende Verfahren wie Sonographie oder auch CT. Welche Rolle spielt die Koloskopie bei der Divertikulose? Sie wird vor allem im entzündungsfreien Intervall eingesetzt, um die Divertikulose genauer zu untersuchen. Wie wird die Divertikulitis behandelt? Mit Nahrungskarenz, Antibiotika und bei Komplikationen wie Perforation oder Abszess muss auch operativ nachgeholfen werden durch Entfernung des betroffenen Darmabschnitts. Welche Maßnahmen werden nach überstandener Divertikulitis empfohlen? Die langsame Einführung von ballaststoffreicher Kost, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, Bewegung und eventuell die Einnahme von Flohsamenschalen. Warum wird während der Divertikulitis eine Nahrungskarenz empfohlen? Der entzündete Darm ist funktionseingeschränkt. Das könnte man vergleichen mit einem entzündeten Gelenk, das ja auch ruhig gestellt wird, um die Heilung zu fördern. Gut, kommen wir zum Reizdarmsyndrom. Das Reizdarmsyndrom, auch Colon irritabile genannt, ist eine funktionelle, chronische Erkrankung des Magen-Darm-Trakts, die durch Bauchschmerzen oder Beschwerden und Veränderung der Stuhlgewohnheiten gekennzeichnet ist. Funktionell bedeutet hier, dass die Funktion gestört ist, aber keine strukturellen oder biochemischen Ursachen gefunden werden können, die die Symptome erklären. Hast du dich schon mal gefragt, wie häufig das Reizdarmsyndrom vorkommt? Tatsächlich leiden etwa 10-15% der Bevölkerung daran, wobei Frauen etwa doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Der Altersgipfel liegt circa im mittleren Lebensalter. Und die Erkrankung geht oft mit einem enormen Leidensdruck einher. Und hier liegt natürlich ein riesiges Potenzial für uns als Heilpraktiker. Denn leider sehen sich die Patienten ihren Beschwerden oft hilflos gegenüber und fühlen sich unverstanden. Sie werden teilweise sogar belächelt nach dem Motto, reiß dich mal zusammen, du hast doch nichts. Und gerade hier können wir mit Zeit und Verständnis ein guter Rückhalt für die Patienten sein. Also schauen wir mal, warum manche Menschen ein Reizdarmsyndrom entwickeln, während andere trotz ähnlicher Lebensweise verschont bleiben. Es gibt mehrere Risikofaktoren, die das Auftreten vom Reizdarmsyndrom begünstigen. Auch wenn bisher die Pathophysiologie noch nicht vollständig geklärt ist. Zum einen können sich Stress und psychische Belastung negativ auf die Patienten auswirken. Denn das Zusammenspiel zwischen Gehirn und Darm, die sogenannte Darm-Hirn-Achse, spielt eine entscheidende Rolle. Natürlich kann es hier auch zum Teufelskreis kommen, denn die Symptome können sich selbstverständlich negativ auf das psychische Wohlbefinden der Patienten auswirken und so dann wiederum die Erkrankung verstärken. Ein weiterer Risikofaktor sind Infektionen des Magen-Darm-Trakts. Oft entwickelt sich das Reizdarmsyndrom nach einer Gastroenteritis. Man spricht dann von einem postinfektiösen Reizdarm. Auch wichtig natürlich sind Veränderungen im Darmmikrobiom, also in der Zusammensetzung der Bakterien, die in unserem Darm leben, denn das kann ebenfalls eine Rolle spielen. Und auch die Genetik ist wichtig. Das Reizdarmsyndrom betrifft oft mehrere Generationen einer Familie. Ja, was denkst du? Was sind die Symptome eines Reizdarmsyndroms? Es kann sich durch eine Vielzahl von Symptomen äußern, die je nach Mensch auch sehr unterschiedlich sein können. Für die Diagnose ist es üblich, dass mindestens ein Meteorismus, Bauchschmerzen und die Einschränkung der Lebensqualität gegeben sein müssen. Die einzelnen Symptome, wenn wir uns die mal anschauen, also die Bauchschmerzen sind beim Reizdarmsyndrom oft krampfartig und sie bessern sich meist nach dem Stuhlgang. Die Schmerzen können auch im gesamten Magen-Darm-Trakt so diffus auftreten, sodass die Bezeichnung Colon irritabile, was uns ja eigentlich an Dickdarm denken lässt, eigentlich in die Irre führt. Viele Betroffene berichten auch über Blähungen und ein unangenehmes Druckgefühl im Bauch, vor allem nach den Mahlzeiten, also so ein Völlegefühl. Oft ist der Bauch stark aufgetrieben durch den Meteorismus. Und auch im Stuhlgang finden wir Veränderungen. Es kann hier zu Obstipation, genauso wie zu Diarrhö kommen, oder auch zu einer Mischform, also wechselndem Stuhlverhalten. Außerdem bemerken manche Patienten eine vermehrte Schleimbildung. Ja, wenn wir über Stuhlveränderungen sprechen, dann müssen wir uns eigentlich mal fragen, was bedeutet eigentlich veränderter Stuhlgang? Dazu wäre es jetzt wichtig, die Normwerte zu kennen. Was meinst du, wann spricht man von normal? Also welches Stuhlgewicht ist normal und welche Stuhlfrequenz? Von einem normalen Stuhlgewicht spricht man bei Erwachsenen bei so 200 bis 250 Gramm am Tag. Und die normale Entleerungshäufigkeit liegt zwischen dreimal am Tag bis zu dreimal pro Woche. Dementsprechend spricht man bei mehr als drei dünnflüssigen Stühlen pro Tag mit mehr als 250 Gramm Gewicht von Diarrhö, also Durchfall. Und bei weniger als drei Entleerungen pro Woche von Obstipation. Obstipation ist aber nicht ganz so klar definiert, also das heißt, hier zählt auch das Gefühl, zu stark pressen zu müssen oder vor allem auch, sich nicht richtig entleert zu fühlen. Und auch das kann beim Reizdarmsyndrom auftreten. Ein unkontrollierbarer Stuhldrang und hinterher dann das Gefühl einer unvollständigen Darmentleerung. Wichtig ist im Hinblick auf die Differentialdiagnose, dass diese ganzen Symptome beim Reizdarmsyndrom nicht nachts auftreten. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Und damit sind wir auch schon bei dem wichtigsten Grundsatz der Diagnose des Reizdarmsyndroms. Denn die Diagnose ist eine Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, andere Erkrankungen müssen zunächst ausgeschlossen werden, bevor die Diagnose Reizdarm überhaupt gestellt werden kann. Zu den Symptomen, die ein Reizdarmsyndrom auf jeden Fall ausschließen, zählen neben nächtlichen Symptomen eine ungewollte Gewichtsabnahme, Blutbeimengungen im Stuhl, Erbrechen und Fieber. Diese Symptome würden also auf andere Erkrankungen hinweisen. Ja, was wird diagnostisch untersucht? Je nachdem, was ausgeschlossen werden soll. Hier können eine Menge an diagnostischen Untersuchungen zutage treten. Und hier sind jetzt einige Beispiele davon. Natürlich starten wir mit der Anamnese. Es ist wichtig, dass eine gründliche Befragung zu den Symptomen durchgeführt wird, eventuell auch zu Triggerfaktoren, die die Symptome verstärken oder herbeirufen, und auch zum zeitlichen Verlauf. Denn vom Reizdarmsyndrom spricht man erst, wenn die Symptome länger als 3 Monate bestehen und den Patienten in seiner Lebensqualität einschränken. Dies wird manchmal auch an häufigen Krankschreibungen oder auch an Ärztehopping sichtbar. In der körperlichen Untersuchung kann eine digital-rektale Untersuchung gemacht werden, um beispielsweise Hinweise auf ein kolorektales Karzinom zu finden. Außerdem kann eventuell ein schmerzhafter Strang im Bereich des Sigmas getastet werden. Im Labor würde man vor allem versuchen, Entzündungen auszuschließen, das heißt im Blut BSG und CRP untersuchen und im Stuhl eventuell Kalprotektin. Man könnte Atemtests machen, damit man Nahrungsunverträglichkeiten wie zum Beispiel eine Laktose- oder auch eine Fructoseintoleranz ausschließen kann. Bei Frauen sollte zudem eine gynäkologische Untersuchung stattfinden und als bildgebende Verfahren kommen die Sonographie in Betracht, in bestimmten Fällen auch eine Gastroskopie oder auch eine Koloskopie, damit man strukturelle Ursachen ausschließen kann. Jetzt haben wir gesagt, viele Menschen leiden am Reizdarmsyndrom und es gibt nicht so richtig eine Ursache. Das heißt, all diese Erkrankungen sind immer etwas schwieriger zu therapieren, weil man einfach nicht weiß, wo man angreifen soll. Trotzdem gibt es verschiedene Dinge, die sich beim Reizdarmsyndrom bewährt haben. Natürlich muss man auch hier wieder von Patient zu Patient gucken. Das heißt, das sind auch wieder individuelle Therapievorschläge. Beispielsweise sollte auf jeden Fall eine Psychoedukation stattfinden. Das heißt, der Patient sollte über seine Beschwerden aufgeklärt werden und auch darüber, dass die Erkrankung zwar bei ihm viel Leiden auslöst, aber dass seine Lebenszeit zum Beispiel nicht eingeschränkt ist und dass es auch nichts organisch Gefährliches ist. Hinsichtlich der Ernährung könnte es zum Beispiel hilfreich sein, ein Ernährungstagebuch zu führen, um eventuelle Trigger-Lebensmittel zu identifizieren. Manchen Patienten wird auch die Low-Food-Map-Diät empfohlen oder FODMAP, ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Das ist eine Ernährungsumstellung, bei der man auf den Verzehr von schwer verdaulichen Kohlenhydraten verzichtet, zumindest für einige Wochen, die Blähungen und Durchfall auslösen können. Diese Diät kann man allerdings jetzt nicht lebenslang einhalten, denn die ist sehr, sehr, sehr reduziert. Das heißt, man würde dann wieder ganz langsam aufbauen und schauen, wann treten denn wirklich Symptome auf. Wir haben ja auch gesagt, die Darm-Hirn-Achse hat einen Einfluss. Das heißt, Entspannungstechniken könnten helfen, also zum Beispiel Yoga, Meditation, progressive Muskelentspannung oder auch einfach mal den Terminkalender des Patienten anschauen und da vielleicht mal ein bisschen ausmisten. Manchmal kann auch eine psychotherapeutische Begleitung sinnvoll sein, beispielsweise kognitive Verhaltenstherapie. Was kann man zusätzlich tun? Also je nach Symptomatik werden krampflösende Mittel eingesetzt oder auch Mittel gegen den Durchfall, auf der anderen Seite auch Abführmittel. Dazu könnte man aber auch Flohsamenschalen und viel Wasser einsetzen. Und es werden auch Phytotherapeutika eingesetzt. Also beispielsweise Pfefferminzöl hat sich hier sehr hilfreich erwiesen. Natürlich auch die Klassiker Kümmel und Fenchel, die zur Linderung der Symptome beitragen können. In der Hildegard-Medizin würde man zum Beispiel Fenchel-Galgan-Tabletten einsetzen. Und Wärmeanwendungen können natürlich auch hilfreich gegen die Krämpfe sein. Generell auch Probiotika, denn die können die Darmflora bzw. das Darmmikrobiom unterstützen und Beschwerden lindern. Und generell sollte natürlich der Lebensstil angeschaut werden. Also eine regelmäßige Bewegung ist für unseren Darm genauso wichtig wie für die Knochen und die Muskeln und das Herz und den ganzen Körper. Und ausreichend Schlaf ist natürlich auch wichtig, dass der Darm reguliert werden kann. Ja, und jetzt zuletzt noch ein persönlicher Tipp. Hör auf deinen Bauch. Manchmal hilft es, sich bewusst Zeit fürs Essen zu nehmen, Entspannung und Bewegung einzubauen und der Darm dankt es einem. Aber manchmal hilft das alles nichts und unser Körper will uns einfach nur darauf hinweisen, dass etwas in deinem Leben verändert werden sollte. Wechselt man dann zum Beispiel den Arbeitsplatz oder verabschiedet sich von Beziehungen oder, kann es sein, dass der Darm plötzlich wieder Ruhe gibt. In diesem Sinne, achte auch in der Weihnachtszeit auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2025. Apropos Weihnachten, falls du einem lieben Menschen oder dir selbst ein Geschenk machen möchtest, die Steady-Mitgliedschaft mit den Exklusivfolgen gibt es auch als Geschenk. Ja, und auch in dieser Zeit freue ich mich natürlich über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei Google bewertest. Und vergiss die Early-Bird-Preise für die anstehenden Wissensreise-Webinare nicht. Und jetzt wünsche ich dir eine super schöne Weihnachtszeit, viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.